kann es mir nicht verkneifen. Ich muss mal wieder auf eure schulische Vergangenheit zurückkommen. Vielleicht habe ich den Prozess bei mir selbst nicht verarbeitet. Ich weiß nicht, ob ich es jemals verarbeiten werde. Wie war das in Vertretungsstunden früher? Was habt ihr da so erlebt in Vertretungsstunden? Film gezeigt, großer Preis gespielt, Fußball in die Mitte, Thema gegessen oder Hausaufgaben gemacht. Was macht ihr da so? Oder gibt es keine Vertretung? Sind die Lehrer immer gesund und fit und gibt es keine Vertretungsstunden mehr? Also ich habe alles gemacht von diesen Dingen. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Aber ich denke, es gibt auch gute Vertretungsstunden. Vertretungsstunden, so aus der Sicht des Lehrers, da macht man sich natürlich nicht unbedingt beliebt. Aber in diesen Vertretungsstunden könnte es passieren, dass man immer wiederholt, immer wieder übt. Mal nervig, eintönig, mal vielleicht auch kreativ und motivierend. Immer mit dem Ziel, einen Sachverhalt oder eine motorische Fähigkeit, ein Verhalten festzusetzen. Wir haben das eben gehabt. Ich habe jetzt auch Knoten gemacht. Das ist irgendwie nicht so gut, diese Knoten hier, oder doch? Aber auf jeden Fall, man muss üben, 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 bis man so Knoten hat. Ich weiß nicht, ob der Bastian sich daran hängen würde jetzt. Höchstwahrscheinlich nicht. Nicht aufgrund der Dicke, sondern aufgrund des weniger zuverlässigen Knotens. Also gute Übungsstunden, gute Wiederholungsstunden beinhalten Übung. Übung, Übung, Übung. Wenn wir schon beim Thema Schule sind, dann hat man in der Schule ja auch häufig einen Stift dabei, Papier. Und ich habe gedacht, das wäre doch auch was für uns hier, wenn wir jeden Sonntag unseren Stift mitbringen, unser Papier mitbringen. Ich bringe meine Bibel nicht mit, die verschwinden ja ab und zu bei mir, aber das könnt ihr ja machen, um mitzuschreiben, um Dinge aufzuschreiben, die euch wichtig sind. Das Problem beim Menschsein ist nämlich die Vergesslichkeit. Wenn man Dinge vergisst, dann sind sie fort. Wenn man etwas aufgeschrieben hat, ist die Wahrscheinlichkeit der Vergesslichkeit nicht so groß. Und damit bin ich auch schon bei unserem Thema, eine Vertretungsstunde. Paulus möchte den Philippern eine wichtige Botschaft verdeutlichen, mit dem Ziel, Dinge zu verfestigen, jederzeit verfügbar zu machen. Und deswegen schreibt er hier am Anfang: Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Also er scheut sich nicht, Dinge immer mal wieder zu sagen. Und ich denke, das, was für die Philipper gut und notwendig war, das ist auch für die evangelische Stadtmission in Grünberg nicht zu verachten. In den Augen von Paulus ist es offensichtlich notwendig, Dinge zu wiederholen. Und er entscheidet sich in diesem Fall, diese Wiederholung in Form einer knappen in Form eines knappen autobiografischen Berichtes anzufertigen. Aber dazu später. Worum geht es? Es geht um das Evangelium und dessen umwälzender Wirkung. Wir haben das eben in dem Beispiel von Annette gehört. Das ist schon genial, was das Evangelium bewirken kann. Paulus wiederholt das Evangelium anhand seines persönlichen Erlebens. Manche Stimmen sagen jetzt, naja gut, das Evangelium, das hören wir jetzt so häufig, das muss jetzt nicht immer kommen. Ich glaube, Paulus sieht das ein bisschen anders. Das kann man nicht oft genug hören. Ich werde auch versuchen, dieses zu begründen und zu erklären. Aber zunächst einmal nimmt uns Paulus in die konkrete Situation der Gemeinde in Philippi hinein. Da schreibt er: Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. So lautet jetzt der zweite Vers aus unserem Text. Was ist also geschehen? Das Evangelium und damit auch die Gemeinde in Philippi, die werden angegriffen von Hunden. Und so nennt sie Paulus. Das sind natürlich keine Tiere, aber es passt irgendwie. Es sind keine Tiere, sondern Irrlehrer. Hunde waren damals keine treuen Begleiter, keine Freunde, keine besten Freunde oder gar Kuscheltiere. Hunde waren halb wild, streunend und immer auf Beutesuche. Und in diesem Sinne waren sie fleißig, niederreißend und zerstörend. Und so bezeichnet Paulus die Gegner, die Feinde des Evangeliums. Sie haben die Verwirrung, die Spaltung der Christen im Sinne. Und der Ausdruck falsche Beschneidung, der könnte auf ein Evangelium plus X hinweisen, hindeuten. Also auf irgendwelche Zusatzregeln, Gesetzlichkeiten oder in diesem Fall vielleicht auch die Verpflichtung zum Einhalten jüdischer Praktiken oder auch die Betonung von besonderem moralischem Verhalten. Ohne diese Dinge wäre das Evangelium quasi nicht wirksam. Keine Schuldvergebung, keine Gerechtigkeit, keine Versöhnung mit Gott. Man muss Evangelium plus X irgendwie tun. Und Paulus reagiert hier ziemlich hart und kompromisslos, weil es sich um einen Angriff auf das Wort Gottes und auf die Wahrheit handelt. Im folgenden Vers schreibt er: Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf unsere eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Hier kennt Paulus keine Toleranz. Und er stellt in der Sprache des Alten Testamentes dar, was die wirkliche Beschneidung meint, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Christen verlassen sich nicht auf Werke in irgendeiner Form, sondern allein auf Jesus. Die Beschneidung der Herzen meint hier die Bekehrung der Herzen als ein Zeichen für die Zugehörigkeit zu Gott. Rituale oder Ähnliches haben hier keinen Platz. Jesus hat alles erfüllt. Jesus steht jetzt im Mittelpunkt, nicht der Mensch und menschliche Streben. Und deswegen gibt es für Paulus nur ein Entweder-Oder. Und konsequenterweise reagiert er auch hart und belegt diese Entschiedenheit mit seinem Lebenslauf, zu dem ich jetzt komme. Und deswegen werden wir die folgende Betrachtung jetzt in dieser Reihenfolge vornehmen. Die Einleitung haben wir jetzt hinter uns. Erster Punkt ist Christus, was mein Gewinn war. Ohne Christus, was mein Gewinn war. Zweiter Punkt, die Lebenswende. Dritter Punkt, mit Christus, was mein Gewinn ist. Kommen wir zum ersten Punkt. Ich lese es nochmal vor nach der NGÜ. Ohne Christus, was mein Gewinn war. Dabei hätte ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die Gemeinde vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus hatte wirklich was vorzuweisen. Elite, vielleicht sogar Oberschicht. Das klingt vielleicht nach unseren heutigen Vorstellungen nicht so toll, vielleicht sogar ein bisschen befremdlich. Für uns zählt das nicht so viel. Aber nach damaligen Vorstellungen war er ein gemachter Mann. Er war es nicht nur, er lebte das auch konsequent aus. Quasi eine eindrucksvolle Karriere. Und damit stellte er viele, vielleicht alle seiner Zeitgenossen in den Schatten. Obwohl er nicht in Israel geboren war, konnte er seine Herkunft auf den Stamm Benjamin zurückverfolgen. Benjamin? Daher kam der erste König Israels, der hieß Saul. Saul war also ein Benjaminiter und sein Namensgeber. Saulus ist übrigens die griechische Form vom hebräischen Saul. Paulus, so wie wir ihn kennen, ist die lateinische Version von Saulus. Und dieser Stammbaum, der zählte etwas in Israel. Übrigens, so ganz nebenbei, wenn man sagt, vom Saulus zum Paulus und damit meint, irgendwie einen geistlichen Wandel zu beschreiben, dann liegt man einfach falsch. Der Name ist einfach im sprachlichen und kulturellen Kontext zu sehen. Zurück zu Paulus, Saulus. Er wurde gemäß den alttestamentlichen Vorschriften zu rechter Zeit beschnitten und so weiter. Und damit war Paulus der Prototyp eines aufrichtigen, frommen Juden, eines Pharisäers erster Güte. Er war damit der ideale Verfolger der ersten Christen. Er hatte sich die Ausrottung des Christentums und damit der ersten Gemeinden auf die Fahnen geschrieben. Denn er sah in den Christen eine ernste Gefahr für den jüdischen, für den gottgewollten Glauben, für das gottgewollte Leben. So waren seine Entschiedenheit und seine Brutalität nur folgerichtig. Paulus konnte mit Zustimmung und der Unterstützung der führenden jüdischen Kreise rechnen und Paulus konnte wirklich stolz auf sich sein. Er dachte, ich kann stolz auf mich sein, Gott kann stolz auf mich sein, dass er so einen prächtigen Mitarbeiter hat. Er hielt sich für den würdigen Vertreter Gottes auf Erden, der alles im Griff hatte. Das war sein Gewinn, seine ganze Existenz. Er war der bessere Jude. Wie ist das übrigens bei uns? Geistert nicht auch in unseren Köpfen manchmal die Frage nach einem besseren Christen herum? Gibt es nicht einen geheimen, vielleicht weitgehend unbewussten Wettbewerb, wer der Beste von uns ist? Wer arbeitet am meisten mit? Wer spendet besonders viel? Wer fastet nicht ab und zu? Oder wer gibt besonders viel in die Spendendose? Wer macht die schönste Musik? Wer predigt am eindrucksvollsten? Wer liest die meisten frommen Bücher? Wer kann die meisten Bibelverse auswendig? Kurz, wer hat die meiste Ehre? Auf wen von uns sollte Gott besonders stolz sein? Ja, natürlich, besser als Jesus, das wird schwierig. Aber vielleicht so der zweite Platz, der ist doch ganz erstrebenswert. Ich und Gott, wir werden das dann schon irgendwie schaffen. Die Gefahr von Stolz ist doch allgegenwärtig, auch in unseren Kreisen, wenn man über sein Tun, sein Handeln im christlichen Bereich nachdenkt. Und wenn man sich dann vergleicht mit anderen, kann man sich doch schnell besser fühlen. Meinen wir nicht etwa auch, manchmal was vorweisen zu können, wenn wir an unsere religiösen Aktivitäten denken? Ist unser Engagement nicht auch unser Gewinn? Oder vielleicht auch aufgrund eines besonderen Berufes, einer besonderen Leistung oder Herkunft. Warum sollte es uns nicht anders gehen als Paulus? Der zweite Punkt, die Lebenswende. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Vielleicht kommt das in diesen Worten nicht so deutlich hervor. Es ist vielleicht mehr zwischen den Zeilen zu sehen. Deswegen werde ich gleich nochmal auf die Apostelgeschichte 9, wo das uns beschrieben wird, eingehen. Aber jetzt passiert es. Jetzt passiert es, was Annette auch in ihrem Beispiel nannte. Es passiert das, womit keiner gerechnet hat. Und schon gar nicht Saulus oder Paulus. Gott, Jesus, bricht plötzlich in sein Leben ein. Nochmal das Gleiche aus der Apostelgeschichte. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit der entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Lebenswende. Der auferstandene Jesus begegnet ihm. Die Realität Gottes überwältigt ihn und stellt sein Leben von jetzt auf gleich radikal auf den Kopf. Sein ganzer Lebensweg war auf einmal nicht nur in Frage zu stellen, er war falsch. Alle Investitionen seines Lebens waren Fehlinvestitionen. Sein ganzes, seine Verdienste, sein Denken, seine Abstammung, seine Vergangenheit, seine Gesetzestreue, sein rechtschaffenes Verhalten. Alles Kot, Mist, Müll, Abschau, Verlust, Schrott. Vielleicht fallen euch noch andere Begriffe ein. Er war Gottes Feind, nicht sein Freund, wie er immer dachte. Alles liegt nun in Schutt und Asche. Unbegreiflich, aber überwältigend und eindrucksvoll. Jesus war auf einmal nun alles. Die Liebe Jesu macht alles andere wertlos. Er hatte nun hatte den Messias gefunden. Dieser war die Realität seines Lebens, sein neuer Lebensraum. Er war auf einmal ganz arm, weil er nichts mehr hatte. Er war leer, weil er nichts mehr hatte. Aber er findet auf einmal ganz, ganz großen Reichtum. Das ist keine Religion. Das ist keine moralische Leistung. Das ist Realität seit Damaskus. Christus ist die Befreiung von jeder Religion. Paulus muss nicht mehr um seine Gerechtigkeit kämpfen. Er hält erhält sie aufgrund seines Glaubens. Das ist ihm sofort klar. Wie ist es bei uns? Ist Jesus Religion oder ist er Realität, transzendente Realität, wie man so schön sagt? Seit Ostern ist Jesus, der lebendige Jesus, Wirklichkeit. Er ist auferstanden, er lebt. Lest dazu mal 1. Korinther 15. Das ist eine eindrucksvolle Reihe von Beweisen für die Existenz des auferstandenen Jesus. Es geht hier nicht um Gefühle, sondern es geht um nackte Tatsachen. Und wer diese Tatsachen, wer diese Fakten leugnet, der betrügt sich selbst vorsätzlich. Dritter Punkt. Mit Christus, was mein Gewinn ist. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, auf deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hin ähnlich werde. Dann werde ich auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Die Erkenntnis Christi ist sein Gewinn. Hierbei geht es nicht um irgendwie ein intellektuelles, spirituelles Wissen, sondern es geht um das ist ein Ausdruck für eine intime persönliche Beziehung, ein personenhaftes Erkennen. Die Erkenntnis Christi ist überragend und deshalb unerschöpflich und sie geht nie zu Ende. Man kann davon nicht genug bekommen. Und deswegen ist die Wiederholung des Evangeliums immer notwendig. Nebenbei gemerkt übrigens auch das Lesen der Bibel. Die Bibel ist nicht wie irgendwie ein anderes Buch, ist damit nicht vergleichbar. Der Bibel entdecke ich immer wieder neue Seiten von Jesus Christus, im Alten wie im Neuen Testament. Bibellesen ist in Deutschland ziemlich unterentwickelt. Das kann man verbessern. Paulus will den ganzen Christus kennenlernen. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, die es zu untersuchen gilt. Denn Jesus hat nicht nur Schokoladenseiten. Schokoladenseiten wie seine Ausstrahlung, die Wunder. Wer möchte nicht dabei sein? Sein einmaliger Charakter, die Heilungen. Und letztlich die Auferstehung. Was für eine Kraft, eine Urkraft muss dort wirksam gewesen sein, um den Tod zu überwinden. Hier hören wir gerne auf zu lesen und zuzuhören. Und auch manche Predigt hört hier auf. Hier denken wir, ist unser Nutzen und unser Gewinn, wenn wir an die Auferstehungskraft Christi denken. Aber es ist nur ein vermeintliches Glück, denn dieser Satz geht weiter und möchte an seinem Leiden teilhaben. Ein Evangelium, das sich nur mit den Schokoladenseiten Christi beschäftigt, ist zu wenig. Wir weichen damit den Leiden aus, weil wir denken, die Teilnahme am Leiden ist eine Last. Deswegen wünschen wir uns Freiheit vom Leiden und wir wünschen uns einen Jesus, der unser Leben in unserem Sinne optimiert. Damit bleiben wir aber der Lebenswirklichkeit von Jesus entfernt und wir leben nicht richtig erlöst. Es geschieht keine richtige Heiligung, das heißt Veränderung in das Bild Christi. Wir sind matt und kraftlos. Wir haben ja nur den halben Jesus. Zu Jesus gehört sein Leiden und seine Versuchung, die Verachtung ihm gegenüber, bis hin zur Kreuzigung, sein Tod gehören zu ihm. Das nimmt Paulus ernst und er will es auch erkennen. Für Paulus ist, und das ist sicherlich eine steile Aussage, Leiden ein hohes Gut. Genauso wie es ein hohes Gut ist, die Kraft der Auferstehung zu erleben. Beides ist ihm wichtig. Und so nimmt er am gesamten Leben Christi teil, um Christus ähnlicher zu werden. Was sind denn die Leiden Christi, von denen Paulus hier spricht? Luther nennt sie in seinen Übersetzungen häufig Trübsal. Ein gutes Beispiel dafür ist Epaphroditus aus dem Kapitel im Philipperbrief zuvor. Dort heißt es, dass er um des Werkes Christi fast gestorben wäre. Er hat in diesem Fall großes Leid erlebt und Gott hat dieses Leiden zugelassen. Gott hat ihn auch geheilt. Paulus sieht in den Leiden Christi das, was Jesus konkret erleiden musste, nämlich Hass, Versuchung, Ablehnung, Verachtung, Verlust von nahestehenden Menschen, Folter, Heimatlosigkeit, Einsamkeit, Ängste, tiefe Traurigkeit über die Situation seiner Zeitgenossen, Kreuzigung, Ermordung, Tod. Das ist die eine Seite des Leidens. Gott mutet seinen Leuten jedoch auch allgemeines Leiden zu. Die Wuppertaler Studienbibel würde sagen, bürgerliches Leiden. Man denke an Hiob. Bürgerliches Leiden, allgemeines Leiden, sie sind eine Schule für den Gläubigen, für jeden Gläubigen und zugleich ein Ausdruck von Gottes Liebe. So heißt es im Hebräerbrief, wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Im Psalm 119 heißt es, es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmungen zu besinnen. Leiden Christi und das allgemeine Leiden sind gleichbedeutend. Gott nutzt Leid, um uns zu formen. So ging es und so ergeht es allen Heiligen. Abraham hatte keinen Bock, seinen Sohn zu opfern. Mose hatte keinen Bock, zum Pharao zu gehen und dann 40 Jahre in der Wüste Kreise zu ziehen. Noah, wenn ich mit der Chronologie so ein bisschen durcheinander, hatte keinen Bock, die Arche zu bauen und über ein Jahr da rumzuschippern. Josef hatte keinen Bock, jahrelang unschuldig im Gefängnis zu hocken und dieser Ungewissheit zu leben. David hatte keinen Bock, einige seiner Söhne zu verlieren und ständig mit Familienstreitigkeiten zu leben. Maria hatte keinen Bock, ihren Sohn zu verlieren. Ein guter väterlicher Freund von mir hatte keinen Bock, den Selbstmord seines Sohnes zu erleben und sich noch einen Fuß amputieren lassen zu müssen, weil die Ärzte es nicht hingekriegt haben, ihn anständig zu verarbeiten. All diese Menschen haben die Dynamik Jesu in ihrem Leben erlebt. Jesus hatte auch keinen Bock, ans Kreuz zu gehen. Aber diese Dynamik Jesu mit den Höhen und den Tiefen sind kein Unglück. Kein Unglück, dem man ausweichen wollte, sondern sind das Ziel des Lebens. Es ist ein Leben in Aufstrahlung und Vollmacht. Und deswegen ist es Paulus so wichtig, den ganzen Christus zu erkennen. Nur das ist Gewinn, ja, Gewinnmaximierung. Das mag zunächst sehr komisch, provozierend und widersprüchlich klingen. Und genauso provozierend und widersprüchlich formuliert Paulus das im Korintherbrief. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Martin Luther, müsste auch mal wieder zu Worte kommen, sagt, Gottes Werke sind nicht wie Menschenwerke, sondern ganz widersinnig. Es geht also, dass wenn etwas aufgehen soll, so geht es vorher unter. Wir hatten mit dem ersten Lied angefangen, das hieß Unbegreiflich. Das wird hier angesprochen. Und größer als kam in diesem Lied auch vor. Die göttliche Kraft wirkt in Schwachheit und am Kreuz wird die Herrlichkeit Gottes offenbart. Das kann nur ein Gläubiger fassen. Ein Nichtchrist wird sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle. Knallkopf. Gläubiger kann das aber auch nur erfassen aufgrund des Heiligen Geistes. Es gilt also umzudenken und sich an der Realität Gottes zu orientieren. Und es ist Gottes größter Wunsch und er will uns dabei unterstützen. Er will uns helfen. Er will das sogar in uns bewirken. In Römer 12,2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das Umdenken braucht Wiederholung, ständige Wiederholung. Und deshalb ist es so wichtig, das Evangelium immer wieder zu hören. Und deswegen braucht man auch richtige Vertretungsstunden.